Was sagt man zur Einführung eines Pastors? Da gäbe es genügend Worte, die von guten Hirten fallen mir ein und manche andere auch und so. Und dann weiß man auch ungefähr schon, was man zu sagen hat. In der Vorfrage, worüber predigst du denn, habe ich dann mal beim Perikopentext nachgeguckt, weil wir haben ja mit dem heutigen Sonntag noch etwas anderes, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Und damit auch eine Zeit, in der wir uns ja immer wieder auch dessen gewärtig werden, dass Christus in diese Welt gekommen ist, dass er starb und auferstand und dass er lebt. Und deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal nach dem Perikopentext. Und der Perikopentext, der steht, das ist so der vorgeschlagene Text für jeden Sonntag, und der steht im Hebräerbrief, im Hebräer Kapitel 4. Weil wir denn einen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Jetzt versagt hier bei mir die Technik. Moment. Ja, steht an der Wand, aber bei mir hier nicht. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden vor der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Stimmt's? Ja. Das ist dieser Text. Text an die Hebräer geschrieben. Wir wissen nicht genau, wer das war. Wir wissen auch nicht genau, wer geschrieben hat. Wir wissen auch nicht so genau die Zeit. Da schätzt man so ein bisschen mehr oder weniger. Wahrscheinlich ist dieser Brief gerichtet an Christen der zweiten Generation. Also die schon so ein bisschen länger unterwegs waren. Wahrscheinlich jüdischen Ursprungs, Judenchristen. Wahrscheinlich Menschen, die aus einer anderen Tradition kamen, die in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn ihr Leben Christus gegeben haben und nun ihr Leben neu gestalten. Aber die Länge der Zeit trägt die Last. Und so ist das manchmal. Da kommt man so in die Jahre. Und dann kommen ja auch neben den Jahren die einzelnen Tage, in denen man immer wieder konfrontiert wird mit allen möglichen Dingen, die auf einen einströmen. Und was bedeutet dann mein Glaube? Werden nicht auf einmal alle anderen Sachen viel, viel wichtiger? Vielleicht wichtige Geschäftigkeit? Wichtige Themen, die gerade anliegen, über die man doch auch nachdenken muss? Und wo sucht man da die Antworten? Ist da die christliche Decke nicht ein bisschen zu kurz? Und dass man manchmal dann tatsächlich kalte Füße kriegt, wenn man an die eine oder andere Situation herangeführt wird? Was soll man tun? Und was nützt mir da dieser Glaube? Und dann gibt es ja noch diese Anfechtung, könnte man sagen, diese Herausforderung, die einen dann in Situationen bringen, wo man sich immer wieder bemüht und dann geht's doch schief. Seit Jahren feiern wir ja in der Fastenzeit oder begehen wir in der Fastenzeit, viele tun es zumindest, das, was uns die Geschwister der evangelischen Kirche präsentiert oder beschert haben, 7 Wochen ohne. Weiß ja nicht, worauf ihr so verzichtet. Ich wollte mal auf Arbeit verzichten, aber da machen sie nicht mit. Ja, Alkohol verzichten macht bei mir nicht so furchtbar viel Sinn, weil ich trinke ganz wenig. Fernsehen, ja, könnte was sein. Aber irgendwie macht das ja keinen Sinn, dass man auf irgendwas verzichtet und sich unnötig rumquält. Es muss ja irgendeine Bedeutung haben. Also habe ich meins gefunden. Ich sage jetzt nicht was, aber ich merke so auf der Strecke, es ist manchmal nicht ganz einfach. Auch hier, also ich sage mal, ich verzichte so auf alles, was man so nebenbei so isst. So. Und dann komme ich hier in Heiligenstadt ins Zimmer und da liegen da so kleine Schokoladendinger auf dem Bett. Ihr Lieben, ihr meint es gut, für mich war das eine Versuchung. Ich habe ihr widerstanden. Könnt nachgucken, liegen da noch beide. Darüber kann man lachen, ne? Aber es gibt eben auch die anderen Versuchungen, die einen dann in Situationen bringen, wo man weiß, wenn du hier versagst, das Leben wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Wenn du hier versagst, dann geht es nicht weiter. Und trotzdem ist es da, was mich fordert und was mich zieht. Und das, was mich versucht, kommt ja manchmal auch sehr vernünftig daher. Es ist ja nicht nur die große Leichtfertigkeit, die sich da auftut, sondern manchmal ganz vernünftig. Und bleibst du dann noch bei dem, für das du dich mal entschieden hast? Wenn dieser Text für uns etwas unverständlich damit anfängt, dass Christus als der wahre hohe Priester den Himmel durchschritten hat, dann fragen Sie, was soll das? Für die Juden war das vollkommen klar. Der hohe Priester durchschritt den Tempel, zumindest einmal im Jahr. Und dann ging er ins Allerheiligste, um sich Gott zu nahen, ihm nahe zu sein und die Anliegen des Volkes vorzubringen. Und an jenem großen Tag, den man den Yom Kippur, den Versöhnungstag nennt, da wurden dann so einem Ziegenbock die ganzen Sünden des Volkes aufgeladen und man jagte ihn in die Wüste. Das war die Aufgabe des hohen Priesters. Und nun übernimmt der Hebräerbriefschreiber dieses Bild für Christus. Nicht einer, der in der Diesseitigkeit den Tempel durchschreitet, sondern einer, der schon in der Gegenwart Gottes ist, um die Menschen immer so gerungen haben, dass Gott gegenwärtig sein möge. Und da ist er. Und da begegnet er Gott. Und es braucht auch keinen Yom Kippur, einen Versöhnungstag, sondern er ist der, der die Versöhnung trägt und der aus den Zeichen der Versöhnung heraus vor Gott tritt. Und dieser Thron, auf dem Gott sitzt, in diesem alten Bild von einem König, der auf dem Thron sitzt, dieser Thron hat einen Namen. Es ist der Thron der Gnade. Und das ist allen Menschen zugesprochen. In diesem Setting würde man sagen, in diesem zusammengestellten Bild leben wir als Christinnen und Christen in unserer Welt. Das ist der Ort der Nahrung Gottes. Das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, in Jesus Christus, der wie der hohe Priester durch den Tempel, durch den Himmel geschritten ist und in der Gegenwart Gottes ist. Und dann geht es ja in dem Text ein bisschen weiter. Ja, ja, er ist nicht der Ferne. Das war ja für viele Menschen immer das große Problem, dass Gott der Ferne ist. Weit weg ist er. Und wie kriegen wir ihn? Wie kommt er an uns ran? Wie können wir ihn in unser Leben holen? Und wie merken wir ihn denn? Dann und wann passiert es, da geschah ein Wunder. Und dann sagte man sich, da hat Gott mitten eingegriffen, da ist er. Und dann hat man immer gedacht, Mensch, so ein Wunder wäre ja mal ganz gut. Und dann passiert vielleicht auch mal hin und wieder ein Wunder. Und dann kommt der eine oder andere auf den Gedanken, ja, ja, da war Gott gegenwärtig. Wenn man so in unsere Tage guckt, dann kommt man natürlich an dem ganzen Flüchtlingsthema nicht vorbei. Bei uns in Schöneberg kommen jede Woche 10 bis 30 neue an. Wir haben eine persische Gemeindegruppe, die wächst, mittlerweile über 100 Leute. Und wir haben eine persische Pastorin angestellt, die sich um die Leute kümmert. Und dann sind das Menschen, die auf der Flucht sind. Und dann merke ich, gucke ich ins Fernsehen und kriege ich die großen politischen Fragen präsentiert, dann bin ich genauso ratlos wie die Politiker, nur besser dran. Ich muss es nicht entscheiden. Aber sehe ich dann in der unmittelbaren Begegnung mit Menschen, was das bedeutet, auf der Flucht zu sein, und höre persönliche Lebensschicksale, dann ist vorbei mit der großen Politik. Dann ist unmittelbare Hilfe. Und eines muss ich sagen, im Blick auch auf unseren Bund, großartig, wirklich großartig. Großartig, was in unseren Gemeinden in diesen Tagen geleistet wird. Angefangen von Deutschunterricht über kleine Hilfen und große Sachen, die gemacht werden. Einfach großartig. Und darin beweist sich noch einmal mehr, was das für uns Christen eigentlich bedeutet. Nicht die großen Konzepte, die überfordern uns genauso wie alle anderen, sondern das, was unmittelbar passiert. Und so ist unser Glaube auch, ein sehr persönlicher Glaube. Und deswegen kommt in diesem Text genau das Persönliche auch drin vor. Christus ist genauso versucht worden wie wir auch. Der kennt das ganz genau. Kein Überflieger, kein Übermensch, keiner, der alles von Anfang an in den Händen hat, allmächtig und großartig. Sondern einer, der genauso klein angefangen hat wie wir und der alles durchlitten hat wie wir. Stück für Stück. Aus Steinen Brot machen, das würde das Welthungerproblem lösen, auf jeden Fall. Aber die Versuchlichkeit, die dahinter steht, ist, dass man damit sein Leben aus der Hand gibt und sie einem anderen in die Hände legt. Und deswegen heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dann mal so ein Satz vom Tempel runter, so mal so eine Riesenshow abziehen und das Ganze im Namen Gottes, das wäre doch mal was. Davon träumen wir Christen ja auch in einem Land, das immer weniger christlich wird. Berlin, die Stadt, in der ich jetzt schon seit 30 Jahren lebe, gilt als weitestgehend säkularisiert. Das ist, aus, wenn man das marketingmäßig betrachtet, eigentlich ein ziemlich großer Markt für uns Christen. Wenn man dann aber mal andersrum nachfragt, dann gibt es etwas viel, viel Schlimmeres als Atheismus. Etwas, was viel schlimmer als Atheismus ist, ist blanke Gleichgültigkeit. Und die ist schlimmer. Gehen wir weg mit dem alten Kram. Versuchlichkeit. Es wäre doch jetzt mal an der Zeit, so richtig wie Pauken und Trompeten, so am Brandenburger Tor. Dumm ist, da sind dauernd irgendwelche Leute am Brandenburger Tor. Man fällt nicht so auf, aber vielleicht finden wir ja noch einen anderen Platz oder so. Vielleicht noch ein paar namhafte Politiker mit im Tross, so dann und so, und ein paar Popstars und noch ein paar andere. Und dann würden wir mal auftreten und dann würden wir mal zeigen, wo die Glocken hängen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, sagt Jesus. Lass die Finger davon. Ja, wenn wir Christen die Welt regieren würde, fall nieder und bete mich an und dann regierst du die Welt. Wenn wir so in unsere Geschichte gucken, da wo wir es versucht haben, ist es immer schief gegangen. Hat nie geklappt. Da wo wir christlich regieren wollten, sind wir selten, nicht selten bei der Macht gelandet. Und nicht selten bei den Mitteln, die wir anderen dann auch sehr böse ins Leben schreiben. Nee, es ist nicht unsere Aufgabe. Die Versuchlichkeit betrifft uns persönlich. In ihr zu widerstehen, ist nicht einfach. Aber Christus ist der, der uns zur Seite steht. Dass da so ein bisschen hinterher genannt wird, aber ohne Sünde, das klingt fast so wie, muss man jetzt noch mal ein bisschen gerade biegen, so, muss man jetzt noch sagen, so, eigentlich muss man es nicht sagen. Er ist der Christus. Wahrer Mensch und wahrer Gott, haben die Kappadokier nachher gesagt und darin ausgedrückt, wer er denn ist. Und das Ganze zu 100% und ungetrennt und unvermischt und kein Kopf kann das aushalten und das denken. Aber so ist es nun mal. Versuchlichkeit. Versuchlichkeit ist etwas, was wir Menschen alle haben. Und die, die am frömmsten daherkommen, wahrscheinlich am allermeisten. Macht euch keine Sorgen. Christus kennt alles und weiß alles. Und das Besondere unseres Glaubens und was den Hebräerlesern hier auch als allererstes gesagt wird, bei allen Herausforderungen eures Lebens, bei all dem, was an Anspruch an euch gestellt wird, vertraut darauf von ganzem Herzen, dass er es kennt und dass er bei euch ist und dass er euch nie und nimmer säumen wird. Barmherzigkeit heißt das Wort, das da so mittendrin steht in diesem Satz. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, da steckt ja auch das Wort arm drin und das Herz, das sich um die Armen kümmert. Das meint so dieses zusammengesetzte Wort. Und das tun wir in diesen Tagen als Christen. Wir kümmern uns um die Armen. Und ich muss euch sagen, mir ist ziemlich egal, ob jemand auf Flucht geht, weil er politisch verfolgt ist oder weil er nichts mehr zu essen hat. Mir ist ziemlich egal, ob einer flieht, weil er seine Familie zum Überleben bringen will oder nur sich selber. Das sind Zahlenspiele, da rechnet man auf, in denen man letzten Endes nichts anderes als seine Ohnmacht berechnet. Ein Mensch, der kommt, der meine Hilfe braucht, der braucht sie genauso wie ich selber, der ich immer wieder im Kontext dieser Versuchlichkeit bin und das Erbarmen brauche. Das Erbarmen Gottes, das mir zugesprochen ist. Ich hab's. Ich muss nicht mehr darum ringen. Es ist längst da. Aber all die anderen, denen möchte ich sagen und weitergeben und sie nicht hängen lassen. Dirk, du wirst jetzt hier Pastor. Mein Pastor bist du ja schon ein bisschen länger. Deinen Beruf muss ich dir nicht erklären. Das wäre auch vermessen. Du fängst an einer Stelle neu an. Und auch du bist einer, genauso wie ich und alle anderen auch, die Träume haben und Vorstellungen, die Wünsche haben, die aber auch ihre Versuchlichkeiten haben. Du bist genauso einer, der um Worte ringt und dann sich manchmal wundert, was so nichtssagende Worte auslösen können und die großen, schweren Worte niemanden erreichen. Du wirst damit leben, und das kennst du, dass man das Gute tun will und dummerweise verstehen sie es alle irgendwie anders. Du kennst das auch, dass man herausgefordert ist durch tägliches Allerlei und man sich doch eigentlich lieber mit anderen Dingen beschäftigen müsste und man sich manchmal fragt, warum mache ich das? Es ist noch gar nicht so lange her, es war ein Karfreitagsgottesdienst und ich war mit dem Predigen fertig und setzte mich hin. Meine Frau saß neben mir und ich habe ihr gesagt, das war's jetzt. Wie, was war es jetzt? Ich sage, ich bin jetzt fertig. Ja, sagt sie, Predigt zu Ende. Nein, nein, ich sage, so grundsätzlich fertig. Wie grundsätzlich? Ich sage, ich habe alles gesagt, was ich sagen konnte. Ich habe nichts mehr. Keine Wörter mehr. Ist alles weg. Alles, wie? Willst du aufhören? Ja, ich sage, Ostern nehme ich noch mit und dann höre ich auf. Ja, aber dann guckte sie mich an, du kennst sie mich ja schon ein bisschen länger und grinste dann auch so ein bisschen aus den Augenwinkel, weil ich sage, jetzt mal gucken, was jetzt passiert und so. Aber ich war wirklich von der Rolle runter, es ging nicht mehr, war vorbei, aus, nichts mehr, keine Worte mehr. Und nicht jedes Wort, was mir einfiel, habe ich gedacht, hast du schon tausendmal gesagt, musst du nicht nochmal sagen. Meine Frau hat dann immer einen ultimativen Tipp, pack deine Sachen, fahr weg. Und mal so für 3 Tage und dann kommst du wieder und dann geht's wieder. Es ging da tatsächlich auch wieder. Man kommt an solche Grenzen, auch als Prediger, von dem alle alles immer erwarten. Und das Besondere in deinem und meinem Beruf ist ja, man kann es nie immer allen recht machen. Und man wird immer irgendeinen erwischen, der das, was man noch so gut gemeint hat, genau anders verstanden hat. Und dann gibt's diese Versuchlichkeit, wo man sagen kann, ich habe jetzt genug geredet. Aber du und ich, wir sind Berufene. Und das ist dann eben auch der, der uns in den Dienst berufen hat. Und da muss man halt darauf warten, dass der einen abberuft. Ich glaube, die Schwierigkeit, je älter man wird, ist, dass man das mitkriegt, dass er einen abberufen hat. Da muss man dann irgendwann lernen zu schweigen. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Aber ich glaube, wir müssen es lernen zu schweigen. Und wenn wir manchmal an Stellen kommen, wo wir einfach nur erschöpft sind, dann ist das einfach nur eben mal eine Erschöpfung. Und dann geht es irgendwann wieder weiter. Ich wünsche dir, dass du für dich ganz persönlich den hohen Priester immer wieder vor Augen hast, der durch den Himmel schreitet und dass er in jedem Schritt auch für dich geht, wie für jeden anderen auch. Und dass du an den Stellen, wo du verzweifelt oder herausgefordert bist, dass du dich ihm anvertrauen kannst als dem, der die Sache schon auf der Reihe hat. Und da, wo es dir saugut geht, da lach mit den Lachenden und wein mit den Weinenden. Dann kann man das nämlich am allerbesten. Und was dir hier an Herausforderungen dann begegnen wird, meister es im Vertrauen auf den, der dich in den Dienst berufen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es ein gutes Werk werden lässt. Die Ausländer bei uns in der Gemeinde, die kommen zum Glauben an Jesus Christus. Es gibt ja so eine komische Angst in unserer Welt, dass jetzt, wo all die Muslime kommen, wir muslimisch werden. Saß ich neulich beim Friseur, man sieht's, hoffentlich, da saß neben mir in dem Stuhl einer, so ein richtiger Berliner, und der sagt, na, dauert ja jetzt nicht mehr lange, dann müssen unsere Frauen alle Kopftuch tragen. Habe ich gesagt, glaube ich nicht. Wieso? Habe ich gesagt, naja, gucken Sie mal, wenn wir Christen in unserem christlichen Abendland unseren Glauben ernster nehmen würden, dann müssten wir uns da keine Sorgen machen. Deswegen gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp. Gehen Sie am Sonntag in der Kirche, dann ersparen Sie unseren Frauen mindestens 1 Jahr Kopftuch tragen. Hat er mich angeguckt, der Friseur sagte dann zu ihm, hör auf, der ist vom Fach. Wenn wir Christen unseren Glauben ernster nehmen würden, bräuchten wir uns um solche Sachen keine Sorgen machen. Überhaupt nicht. Die Leute, die aus Persien zu uns kommen, das sind eine Menge, die sagen, dass wir zu euch kommen, das hat mehrere Gründe. Einmal haben wir zu Hause gelernt, dass die Christen die Ungläubigen sind und die man bekämpfen muss. Und jetzt kommen wir hierher und ihr nehmt uns auf. Das ist verrückt. Der Apostel Paulus hat schon mal was mit Feuern und feurigen Kohlen am Haupt was gesagt. Ihr nehmt uns auf. Und dann passiert noch etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Unseren Glauben, unseren muslimischen Glauben, den haben wir in Persien nur auf Arabisch. Das ist aber nicht unsere Muttersprache. Und ich dachte so ans Mittelalter, wo wir Christen den Glauben nur auf Latein bekamen, war auch nicht unsere Muttersprache. Und dann gab es da einen, der hat das alles mal übersetzt und ins Deutsche gebracht. Und auf einmal setzt sich etwas in Bewegung. Die kriegen bei uns eine Bibel in Farsi. Das ist ihre Muttersprache. Und dann sagen die, was muss das für ein Glaube sein, der so weit geht, dass man sogar den in unserer Sprache sprechen kann. Das, woran wir uns als Deutsche selbstverständlich gewöhnt haben. Keiner von uns muss Griechisch oder Hebräisch lernen, außer so ein paar, die müssen es, aber andere nicht. Sondern wir dürfen in unserer Sprache glauben. Und Sprache ist mehr als nur das, was wir sprechen. Da ist Kultur und vieles andere dahinter. Wir dürfen in unserer Sprache verstehen. Und er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an und ward ein Mensch den Menschen. Und das geht bis in die Sprache hinein, bis ins Wort hinein. Wir können als Christinnen und Christen überzeugend sein in dieser Welt, wenn wir die Sprache der Menschen sprechen. Und nicht die ganze Zeit immer nur meinen, wir müssten uns aussortieren und wegsortieren und anders sortieren und nochmal deutlich machen, dass wir eigentlich anders sind. Wir sind Gottes Leute in dieser Welt. Und der hohe Priester, der Schritt für Schritt durch den Himmel schreitet, der geht jeden einzelnen Schritt für dich und mich. Für dich, Dirk, für die ganze Familie, Kerstin, veränderte Situation. Man muss immer so mitziehen, ne? So, hast du überlegt, in Herford bleiben zu können, so? Nee, da kommt man nicht so drauf. Aber wäre ja auch irgendwie naheliegend, wäre zumindest modern oder so. Aber macht man nicht. Und das macht man nicht deswegen nur, weil man miteinander verbunden ist, weil man sich einander liebt und vertraut ist, sondern das macht man auch wegen des Hohenpriesters, der durch den Himmel geht. Weil man einen Auftrag hat und weil man etwas von Berufung weiß. Es geht um Gnade. Gnade ist der Charme Gottes, der uns entgegenkommt und der uns in seine Arme schließt. Und dann schließt er jeden einzelnen Ausländer mit ein. Jeden einzelnen. Und dich und mich. Und wie alt wir auch sind und wie stark wir auch sind und wie mächtig und wie schwach und was uns immer auch sonst im Leben so auszeichnen möge. Die Krankheiten unseres Lebens gehören genauso mit dazu wie die großen Siege. Die Niederlagen genauso wie die Hoffnungen und all das andere. Am Thron der Gnade. Da übrigens werden wir demnächst alle singen. Da können wir uns drauf verlassen. Und dann singen wir in diesem höheren Chor und dann sind alle diese Fragen, mit denen wir uns hier auf dieser Welt beschäftigen, zu Ende. Solange, bis es soweit ist, gibt es einen Schatz in dieser Welt. Und dieser Schatz, den beachten wir manchmal auch viel zu wenig. Aber dieser Schatz, und das in Schöneberg wissen die das immer, das kommt in jeder Predigt. Und so lange, bis sie mir es irgendwann verbieten, in jeder Predigt, will ich sagen. Und dieser Schatz in dieser Welt, wisst ihr, was das ist? Das ist die Gemeinde. Und die habt ihr hier. Und seid froh, dass ihr die Gemeinde habt. Dort kann man mit Menschen unterwegs sein und kann mit ihnen feiern. Jetzt habt ihr einen neuen Pastor und jetzt lasst euch auf ein Abenteuer ein. Übrigens, für Abenteuer ist man nie zu alt. Die kann man auch noch in fortgeschrittenem Alter begehen und mal gucken, was so alles passiert, hier in Heiligenstadt und darüber hinaus. Gott segne euch. Amen.